So, Julie, bist du bereit?
Bene, Abfahrt.
Na dann, Abfahrt, los geht's. 8000 Hertz, erste Folge, hier sind wir.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Live und direkt.
Aus meinem Wohnzimmer tatsächlich. Eigentlich waren wir gerade noch ganz woanders, wir waren gerade in Kopenhagen. Also ich war in Kopenhagen, du warst in Kopenhagen und zufälligerweise war auch die Tour de France in Kopenhagen.
Ganz zufällig. Start in Skandinavien.
Genau, wie ihr es wahrscheinlich alle wissen werdet, Tour de France geht gerade in der ersten Woche schon übelst ab. Grand Départ in Kopenhagen, das haben wir uns nicht nehmen lassen. Wir waren unabhängig voneinander dort. Ich war halb beruflich, halb Spaß, was ja immer gut kombinierbar ist. Du warst vor allem beruflich, was aber auch ein bisschen Spaß gemacht hat, oder?
Ja, ja, doch. Hat auch wieder Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Ja, also vorweg erstmal Kopenhagen als Stadt schon mal unfassbar geil. Also ich war im Frühjahr einmal da und war, das waren nur ein paar Tage irgendwie, aber war krass geflasht. Ich finde die Stadt so geil. Das ist einfach so ein geiler Vibe irgendwie und da war ja überhaupt noch nichts mit Radsport oder so. Und jetzt mit dem ganzen Zirkus um die Tour de France und so rum und die Stimmung und die Dänen hatten halt einfach richtig Bock. Das war schon richtig fett, ey.
Also die waren auf jeden Fall motiviert. Also Bene, du warst ja vor mir schon mal da. Für mich war es auch das erste Mal generell in Skandinavien. Das ist für mich dann okay, also der Nordpol muss jetzt eigentlich quasi um die Ecke sein. Dänemark das erste Mal, Kopenhagen dann in dem Falle natürlich auch. Geile Stadt, wie du schon sagst. Also
und meine absolute Empfehlung, weil das war natürlich für uns wichtig, wir sind mit dem Auto hochgejuckelt und hatten unsere Räder dabei, weil die Stadt, also das ganze Radnetzwerk ist unfassbar erschlossen. Du bist eigentlich nur auf Radwegen unterwegs, das funktioniert krass gut, du kommst überall hin, alles tipptopp, du musst nie irgendwo großartig über irgendwelche großen Straßen und sowas, das ist echt, echt mega und wir haben natürlich die Chance auch genutzt, uns da direkt mal schön der einheimischen Community anzuschließen und wir waren von Dienstag bis Sonntag da und haben da echt irgendwie alle möglichen Group Rides mitgenommen und so, das ist schon sehr geil, weil auch außerhalb bist du fast nur auf Radwegen unterwegs, beziehungsweise solltest du auch, weil so geil das Radnetzwerk ist so aggressiv sind auch die Autofahrer, wenn du es nicht nutzt.
Ja, also das, ich bin ja nur in Kopenhagen gefahren.
Ja, warum eigentlich? Was war denn da eigentlich das Problem? Wo war eigentlich dein Rad?
Genau. Ja, das war, also wie gesagt, ich habe für den Start, für den Grand Départ der Tour de France dieses Jahr wieder für Hans Krohe gearbeitet. Für die habe ich auch letztes Jahr im Finale gearbeitet und der eine oder die andere wissen es natürlich. Hans Krohe hat ja auch ihr Pro-Team.
Ineos?
Fast. Cofidis. Bora Hans Krohe. Und da sind ja auch ein paar Kollegen von mir, die fahren. Der Nils, Lenny, der Marco ist ja auch dabei. Und dann ein Mountainbiker aus dem Ruhrpott.
Zwiehoff,
genau. Der war jetzt natürlich nicht bei der Tour. Wie auch immer, genau. Und da war ich mit Hans Krohe, um so gesagt den Grand Départ ein bisschen zu begleiten. Wurde ich eingeladen als Gast, weil ich auch Kontakt zu den Fahrern habe oder zum Ralf Denk. Genau, und da habe ich mir so gesagt die Stadt ein bisschen angeschaut. Thema Fahrradwege im Vergleich zu Amsterdam. Jeder sagt ja auch Amsterdam, das ist so die Biking City.
Ja, stimmt, auch geil.
Finde ich, dass in Amsterdam die Fahrradwege noch mehr, sagen wir mal, noch koordinierter sind. Also da hast du ja auch super viele Ampeln für Fahrradfahrer. Und wenn du nicht frühzeitig deinen Arm zum Abbiegen hebst, da kriegst du richtig Stress mit den anderen Fahrradfahrern. Ja. Und das fand ich halt ganz geil in Kopenhagen, dass sie da Top-Fahrradnetz. Aber wenn du mal nicht 10 Meter vor der Kreuzung schon ein Handzeichen gemacht hast, dass
oder,
sich da
oder kann, wie die gestört mit den Leimrädern. Nee, ich glaube, der große Unterschied zwischen Amsterdam und Kopenhagen ist tatsächlich, dass du in Amsterdam die Infrastruktur noch extremer auf Räder ausgelegt ist und teilweise kaum oder gar keine Straßen sind. In Kopenhagen hast du einfach ganz normale Straßen
plus
Radwege und ich glaube, die haben einfach so ein bisschen an den Gehwegen gespart, also völlig in Ordnung ist. Also es müssen nicht 10 Menschen gleichzeitig nebeneinander über den Gehweg laufen.
Und es sind halt nirgendwo Trachten. Ja, nee. Also das ist ja auch nochmal eine Frage. Also das ist ja auch nochmal eine
Sache. Du kannst nicht ins Wasser fallen.
Genau. Das ist auch gut. Genau.
Ja, also deswegen, das zu den Radwegen, aber wir waren eigentlich dabei stehen geblieben, warum du eigentlich mit nur in der Innenstadt unterwegs warst und warum du kein Rad mit hattest und was dann passiert ist.
Genau. Ich hatte mir anfangs überlegt, auch Hans Grohe vorgeschlagen, okay, komm, ich fahre einfach mit dem Rad hoch nach Kopenhagen. Das wäre eigentlich eine coole Action, um halt auch zu zeigen, so, ich bin für Hans Grohe wieder bei der Tour am Start. Aber habe gemerkt, dadurch, dass ich die Wochen viel gearbeitet habe, unterwegs war und ich jetzt nicht wollte irgendwie in jeden Tag 250 Kilometer über 2 Tage, wenn ich Pech habe, bei Gegenwind da hochbolzen und da 3 Tage nur in Spandex durch die Gegend zu rennen, und ich auch zu arbeiten hatte.
Also ja, noch einfach, paar, einfach keinen Bock.
Einfach keinen Bock. Einfach gar keinen Bock, ja. Ich habe mir es dann nochmal aufgehoben. So. Nee, dementsprechend hatte ich nicht das Fahrrad dabei. Ihr wart ja mit den Bikes oben, beziehungsweise auch mit dem Bus. So. Dann hab ich mir auch im Nachhinein gedacht, okay, fuck, das hätte man ja am Ende noch ein bisschen besser koordinieren können. Aber andererseits war ich da auch zum Arbeiten. Da wusste ich jetzt nicht, okay, wenn ich da gleich mit einem kompletten Freizeitprogramm ankomme. Weißt du, also, genau. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ja das vergoldete Specialized.
Du solltest einen Fahrbahnuntersatz bekommen.
Genau. Weil es gab von Hans Grohe ja die Aktion für diese Roadshow mit dem vergoldeten Specialized, weil Team Bora Hans Grohe fährt ja Specialized. Und Hans Grohe hat ein Finishing, Polishing für die ganzen Armaturen, was auch in Gold ist. Und einer von den Bora-Fahrern hat bei Olympia Omnium Gold gewonnen.
Matt Walls.
Genau.
Und das war wirklich sein Rad, ne? Das ist ja das Ding.
Genau.
Und also das war ein Originalrad von einem Olympiasieger, das dann auch noch versteigert werden sollte, ne?
Genau, also das ist dann vergoldet und modifiziert worden so. Und das wird dann halt für den guten Zweck verlost. Ich glaube, Viva Con Agua geht dann das meiste raus. Man kann sich dann Loser halt kaufen über einen längeren Zeitraum. Es gibt jetzt verschiedene Stationen bei Hans Grohe Event. Naja, wie auch immer, das Fahrrad war dann da. Und da ich ja den Donnerstag dann mir die Stadt angeschaut habe, wo man schon mal so ein Look and Feel zu haben, dachte ich, ja perfekt, dann haben wir ja mal ein stabiles City-Fahrrad. Die i2 war aufgeladen. Ja, und dann bin ich damit, habe ich mir mal Kopenhagen angeschaut. Und hat sich gut gefahren, ich war zügig unterwegs. Die Leute haben auch gedacht, okay.
Also, es war halt viel zu klein, ne, vor allem. Also bist du 1,90 und das waren 54.
Ja, ja.
Und das Geilste, wir haben ja morgens telefoniert und ich wusste ja, dass du kein Rad hast, aber wir wollten irgendwie dann, weil wir in unserer Gruppe waren Radfahren und wollten halt danach dann irgendwie mit dir Kaffee trinken gehen, aber jetzt auch nicht zwingend im Center oder in deiner Hotellobby, wo du zum Fuß hinkommst. Da meinst du, nee, ist kein Problem. Ich habe ja ein Rad.
Ja.
Ich habe ja Specialized hat mir ein Rad gegeben. Oder die Hans Grohe hat dir das Rad gegeben. Wenn Specialized das wüsste, dass du das hattest, ich glaube, die würden im Quadrat springen. Auf jeden Fall saßen wir da in diesem Café in Kopenhagen, da in diesem Meatpacking District und du kommst da angerollt. Wirklich wie so ein Pimp, ey, auf diesem goldenen Fahrrad. Und es war eine richtig krasse Sonne und dieses Gold hat so reflektiert und geschienen und du einfach stolz wie Bolle mit dieser Mitarbeiterin von Hans Grohe auf dem Hollandrad im Gepäck, die so ein bisschen babysittermäßig auf mich aufgepasst hat, dass du dieses Fahrrad nicht irgendwie völlig, völlig schrottest. Und kamst da ganz zufrieden angerollt mit deinem kleinen Fahrrad Gold.
Also wie gesagt, an dem Tag, es war ja auch Topwetter, das muss man dazu sagen. Das war geil. Also,
wir waren ab Dienstag da, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, nur geil.
Ja, also wirklich kurz, tagsüber war selbst im T-Shirt zu warm, blauer Himmel, dann, ja, Dänemark liegt ja auch am Meer, dann, also das ist Hammer. Ja,
also das war wirklich geil, das war wirklich, das muss man echt mal sagen, wir hatten 3 Tage absolutes Kaiserwetter, wir sind da schön, also wir sind am Dienstag angekommen, waren wir abends noch eine kleine Runde fahren, da hatten wir mit einem Freund von Rafa in Kopenhagen, hatten wir gequatscht, der hat uns dann, weil die hatten dann irgendwie einen Ride, aber dafür waren wir so spät, der hat uns die Route gegeben und wir sind dann quasi auf die aufgefahren, die haben so Social Ride gemacht und das war halt super entspannt, halt total geil, sind dann mit denen halt noch mit wieder reingefahren nach Kopenhagen. Wetter perfekt, aber so vor allem das Geilste, du fährst dann rein, meistens halt über die Straße da an der Küste und da hast du deinen Sonnenuntergang und das ist einfach krass anderes Licht nochmal da oben, ne? Das ist halt richtig absurd. Das muss man sich auf jeden Fall mal geben. Und ja, danach noch irgendwie paar Bierchen getrunken, schön Pizza gegessen auf dem Heimweg und dann wieder zurück in unser Airbnb. Und am Dienstag das gleiche. Wir dachten so, alle haben so gesagt, so ja, ist krass wechselhaftes Wetter, also nehmt mal alles mit. Ich hatte original alles an Radklamotten mit. So, ich hatte von Beinling und Regenüberschuhen und der dicke Neoprenjacke und kurz alles dabei. So, und am Dienstag wirklich wieder das gleiche. Wir wachen auf, knallender Sonnenschein, bestes Wetter. Wir wussten, dass wir abends dann auf den Training Ride von Panomal gehen. Die haben ja da irgendwie auch ihr Headquarter, beziehungsweise Headquarter dann am Tag danach aufgemacht. Haben da aber irgendwie jeden Mittwoch ihren Training Ride. Was auch geil war, war eine geile, schnelle Runde mit ganz, ganz geiler Modus, Zwischensprints. Dann gibt es da draußen halt irgendwo vor Kopenhagen gibt es halt irgendwie so ein Loop, den du fahrst. Also es sind öffentliche Straßen, aber halt es sind drei Kreuzungen und immer rechts rum. Das heißt, du hast halt, also es ist relativ safe so. Muss natürlich aufpassen, da fahren die halt zwei Runden und am Ende gibt es dann halt so einen kleinen Bergaufsprint, was auch ganz geil ist. Danach geht es weiter, bisschen ruhiger dann und dann gibt es halt nochmal den Kopenhagen-Ortsschild-Sprint und das war halt total geil irgendwie. So beim Zwischensprint wusste ich nicht, wo das Schild ist und dann bin ich halt im Sitzen Zweiter geworden, weil ich wusste einfach, und die Schilder sehen halt anders aus, ne? Bei uns sind ja die Ortsschilder ganz klar groß, gelb und bei denen sehen die Schilder so aus. Kennst du das, wenn du so Sehenswürdigkeiten hast? Weil bei denen sind die Schilder wirklich einfach
in
so...
In Frankreich kenne ich das, ja? die braunen Schilder, wo ja, die genau. An der Autobahn sind.
Ja, genau.
Oder in Dortmund, gibt es das doch auch.
Ich ja, und
die sind Worms vorbei, Wormser Dom und...
Ja, genau, aber da war das so, dass die halt, es ist so ein weißes Schild, dann sind da so Gebäude drauf und da steht halt der Name. So, ich wusste halt weder den Namen von dem Ort, für den wir sprinten, noch wie die Ortsschilder aussehen. Egal. Aber dann dieses Social Race, so haben die es genannt, bei diesem Loop da, das habe ich mir geklemmt, weil da ging es bergauf. Und dann aber, das muss man jetzt auch wirklich groß ankündigen, dann wurde ich Bürgermeister von Kopenhagen, weil da habe ich mir das Kopenhager Ortsschild geschnappt und Kopenhagen gehört jetzt einfach mir.
Okay, nach fünf angeblichen Ortsschild-Sprints, was ist bei den Jungs eigentlich los?
Ja, und dann kam dieses Ortsschild und ich wusste jetzt ja mittlerweile, wie die Ortsschilder aussehen und deswegen war das dann besser zu handeln. Aber das war geil und am Tag... Bevor, das war ja am Abend, am Tag davor, nicht am Tag davor, sondern vorher am Tag, haben wir uns einfach mal wirklich richtig entspannt zu Fuß wirklich die Stadt angeguckt. Das war einfach nur geil. So alle so, ne, so, das war zwei Tage vor Tourstart, aber alle schon übelst hyped. Alle hatten wirklich völlig bereit, ne? Überall waren schon die Fahnen, überall waren die Plakate und alles drum. Es waren sogar schon die Wegweiser an der Straße dran. Das war tatsächlich super geil. Und da bist du ja du bist an dem Abend angekommen, ne?
Genau, ich bin Mittwochabend angekommen. Dann bin ich abends zu euch nochmal ins Airbnb gefahren. Und da hatte ich mir dann auch ich hatte mir so ein Sharing-Bike geholt. Und bin halt durch die City gefahren.
Ich glaube, die sind. Also ich bin in Berlin noch nie mit so einem Ding gefahren.
Ich auch nicht.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Berlin so abgehen wie da oder in Deutschland generell.
Ich hatte das.
Du hattest das Grüne.
Ich hatte das Grüne, ihr hattet die Roten, die dann irgendwie auf 40, 50 gefühlt. Und bei
völlig
mir war
gestört.
Halt so. Ey, so weil am letzten Tag, kurzer Zeitsprung, am Samstag, wo ich abgeflogen bin, hatte ich dann so quasi. Ah ja, komm, 2 Stunden, bis ich aus dem Hotel raus, hatte ich nur noch 1 Stunde und bin nochmal zum Paranormal Store gefetzt mit so einem Bike und habe aber gemerkt, fuck, ab 25 geht da halt so eine Bremse rein.
Mega nervig.
Ey, da habe ich das Ding so gedrückt. Naja, wie auch immer, am Mittwochabend bin ich zu euch gekommen und da habe ich halt auch schon gemerkt, wenn du durch die City fährst und es war halt abends, weil meine ich, 9:30 bin ich losgefahren, so leichte Dämmerung, habe ich auch gemerkt, oh ey, ciao. Ey, so gut, die Leute sind einfach gut drauf.
Ja, ist krass.
Sau entspannt, kein Wind.
Ja, das war also, komisch. Das war richtig ungewöhnlich.
Okay, das ist halt nochmal Stadt so, ja. Aber selbst wenn du irgendwie an der Stadt lang gefahren bist, da also mehr Jungsfrau und der ganze, die Sehenswürdigkeiten an der Küste, selbst da war kein Wind. Normalerweise, weißt du, irgendwie Küsten,
ja, klar.
Stadt, da gibt es dann immer extremst Winde. Gut, bei der Tour haben sie es dann abbekommen, aber für in der City war es gut.
Ja, aber nochmal diese Sharing-E-Räder. Das war wirklich so krass. Wir sind an dem, dann jetzt sind wir wieder in der Zeit drin, am Donnerstag waren wir, das ist ja der Tag, an dem du dann auch den ersten vollen Tag da warst, haben wir diesen ganz typischen Amaga-Loop gemacht, ne, da einmal um diese Halbinsel rum, super geil, ne, feinste Sonne. Und das war ja auch der Tag vorm Tourstart und da sind auch alle Pro-Teams, die direkt in Kopenhagen waren, es waren gar nicht so viele, die meisten waren ein bisschen außerhalb, die sind aber dann halt genau diesen Loop auch gefahren und wir haben da Freunde getroffen, zufällig, die einfach den ganzen Tag dort standen und die haben da einfach Fotos gemacht von.
Das also, ist eigentlich, musst du an der Dreck stehen, stehe ich direkt hier, ja, alle Teams kommen
rum. Ja, aber wirklich, da haben sie halt irgendwie alle gesehen, das war super witzig. Genau, dann haben wir diesen Luca und danach war besagte Kaffeesituation, wo du dann noch dazugekommen bist. Und dann ging es auch irgendwie relativ schnell, da mussten wir irgendwie übertrieben schnell nach Hause.
Stimmt, ihr wart ja noch bei so ein, zwei Events.
Ja, genau, wir mussten dann übertrieben schnell nach Hause, weil wir also waren halt noch mit Rennrädern unterwegs und mussten noch nach Hause, mussten noch duschen und dann mussten wir schnell los, weil wir dann auf so einem Event von Rafa und EF Education und Cannondale waren. Total geil, irgendwie bei da im Rafa-Shop da in Kopenhagen und dann war aber wirklich die Führungsriege von EF, also von dem Rennteam, jetzt nicht von EF direkt, war da Jonathan Wouters, Alex Haus als aktiver Fahrer, mit Stocker hat das Ganze moderiert. Die Chefin von TIPCO war auch da, also von TIPCO Valley, von dem Frauenteam EF-Ableger. Der ist ja kein Ableger.
Der Kameramann von EF, der Italiener, den kenne ich noch von Paris-Roubaix 2019 war das, weil da habe ich ja für EF da die begleitet mit Kamera und Social Media. Und der Italiener war auch geil drauf, weil da waren wir dann bei Roubaix gibt's, da kommt irgendwie so eine Spezialität her, Chantilly, also Schlagsahne mit Erdbeeren. Und dann sind wir da mit EF, ey, und dann haben wir uns da so die Schlagsahne mit den Erdbeeren reingefetzt. Der Italiener, das ging dem auch so gut rein. Und den habe ich da zufällig auch getroffen.
Ja, genau, du bist ja dann auch noch gekommen. Ja. Das war ein ganz vernünftiger Abend, ey. Ja. Also ich tendiere bei solchen Events, wo dann auch alles umsonst ist, da bin ich auch großzügig mit mir selbst. Ja. Ne? Da haben wir es mal richtig schön sorgfältig den Schädel geflutet, ey.
Ja, da war ja dann auch danach das Problem, kleiner Spoiler, da hattet ihr ja dann auch die Route viel zu spät bekommen für Freitagmorgen oder Donnerstagmorgen. Doch, Freitagmorgen war das doch dann.
Ja, das war ungünstig. Ja. Na, auf jeden Fall waren wir da bei diesem Rafa-Event und ich hatte echt schnell, also weil wir waren Radfahren, dann waren wir halt einen Kaffee trinken, dann nach Hause schnell fertig machen. Da haben wir noch irgendwie so einen Mini-Happen gegessen, aber auch nicht vernünftig so. Ne? Ich habe halt richtig schnell ein paar Biere reingedreht so und hatte halt auf dem Event noch richtig solide einsitzen. Und dann war es halt irgendwie so 19.30 Uhr oder so. Und wir dachten, okay, Alter, lass mal was essen gehen, bitte. Jetzt richtig Hunger, ich komme gerade noch so klar, aber es wäre richtig wichtig, jetzt was zu essen. Da sind wir halt echt lecker essen gegangen, da relativ dicht um die Ecke. Und ich habe schlauerweise bei dem Essen nur zwei Cola getrunken und bin dadurch wieder auf so ein ganz normales Level gekommen und war danach einfach wieder richtig on fire. Okay. Und da sind wir dann wieder in diesen Meatpacking-District, ne, wo wir euch wieder getroffen haben. Da warst du noch mit den...
Mit dem Rafa.
Mit den Rafa, ja genau, mit den Rafa-Leuten unterwegs. Und da hast du dann erst in der Bar, was ganz absurd ist, weil die haben uns einfach nicht bedient. So, also wie lange waren wir da? Eine halbe Stunde oder länger? Und wir wurden einfach, also waren kein Self-Service, also es war mit Bedienung, aber wir wurden einfach nicht bedient. So. Sind dann wieder gegangen, zwei Türen weiter ins, ich kann es nur sehr empfehlen, ins, wie hieß es, Warpigs. Kriegsschweine.
Okay.
Und da gab es einfach unfassbar viele so Craft-Biere. Die Hähne sind irgendwie in Kopenhagen oder in Dänemark eh alle einfach an der Wand.
Die ja, genau, das heißt, es gibt überall die Craft-Biers, alles ist...
Ja, ist krass. Und direkt an der Wand und dann wird durchgezapft und so. Und da ging es dann ab, das war richtig witzig. Und da hatte ich dann klassisch zweite Luft. Und dann, das war so ein Abend. Kennst du das Abende, wo du einfach trinken kannst und du wirst nicht betrunken? Oder du glaubst es zumindest?
Ja.
Ja, den hatte ich da. Spoiler, ich wurde betrunken und es war unfassbar witzig. Da waren irgendwie noch ein paar andere Leute dabei. Und dann dachten wir uns, der schnellste Weg ist natürlich mit so einem Sharing-Rad wieder zurück rein. Da waren wir aber schon alle schlau genug und haben die roten genommen. Hm. Und dann schön Vollgas.
Stimmt, weil ich hatte nämlich das Hotelbike.
Ja, stimmt, du hattest eins komplett, und nicht mal ein schlechtes E-Bike, du hattest eins ohne Motor
gehabt. Genau, ich hatte ohne Motor, ich muss dann immer von hinten aufholen. Und irgendwann wusste ich, okay, ich muss jetzt hier rechts und ihr seid, ja, okay, wir sehen uns morgen. Ja.
Das, okay, du musstest letztendlich aber auch woanders hin als wir. Aber hast du das eigentlich mitgekriegt, dass wir noch einen Skatepark für uns entdeckt
haben? Ja, Watzlaw hat es mir erzählt, dass sie den komplett nochmal auseinandergenommen hat.
Auch so Sachen, die man am nächsten Tag denkt, ja, das war geil, aber es war auch einfach wahnsinnig dumm. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Insofern war cool. War auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend. Und es war tatsächlich so, dass aufgrund dieses Abends haben wir leider die Information verloren, wo es denn am nächsten Tag lang gehen sollte. Wir waren nämlich eigentlich zu einem Ride verabredet, der sollte, ich glaube, um 6 oder um 6:30 oder so los. Oder um 7, ich weiß nicht.
7.
Viel zu früh auf jeden Fall. 7. Aber wir hatten halt irgendwie, als wir dann letztendlich wirklich nach der ganzen Action bei uns im Airbnb waren, hatten wir halt irgendwie, keine Ahnung, 4:30 auf der Uhr. So. Also keine Chance. Ne? Also 4:30 auf der Uhr und halt auch vor allem nicht nüchtern. Ja. So, und war dann relativ schnell klar, dass es nichts wird am nächsten Morgen, was aber auch völlig okay war. Wir haben dann schön geschlafen, aufgewacht, schlechtes Wetter. Erster schlechter Tag, Kater, läuft super, alles, das passt zusammen. Und vor allem erste Etappe in der Stadt, Zeitfahren, knapp 13 Kilometer, glaube ich, ne, durch die Stadt durch. Und insofern hat einfach alles gepasst. Es hätte tatsächlich nicht so doll regnen müssen, aber das war uns dann letztendlich auch egal. Wir sind viel zu spät, aber dann letztendlich doch irgendwie noch zu dem, da war nämlich auch die offizielle Eröffnung von dem neuen Panormal-Headquarter da. Die haben auch ein Bier mit Carlsberg irgendwie zusammen gemacht, Recovery-Bier. Und da war um 14 Uhr Anschluss, aber da waren wir noch nicht bereit. Waren, glaube ich, irgendwie um 3 da oder kurz nach 3 oder so. Es war auf jeden Fall zu spät, um noch was von diesem Getränk zu kriegen. Es war rot auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es war relativ säuerlich. Also es ist ein Bier.
Ja, die haben mir nämlich erzählt.
Ohne Alkohol, mit was mit isotonisch und so, aber ja.
Ja, isotonisch 100 pro muss ja.
Ja, irgendwas soll super für Recovery sein. Keine Ahnung, wo es das gibt. Es ist von Panormal und Carlsberg online bei eurem Fachhandel. Aber das war dann, da waren wir irgendwie kurz, aber es waren halt witzigerweise alle irgendwie so ein bisschen angeschossen vom Vortag. Oder schon von dem Mittag. Und dann sind wir von da los, einfach schön losgelaufen in so einer großen Gruppe und sind Richtung Strecke gelaufen. Und das Geile war, dass Gründer, ich glaube, er ist auf jeden Fall mindestens Co-Gründer und CEO, glaube ich, von Panormal, der Karl-Oskar Olsen, der hat auch eine Pizzeria, also nicht eine Kette wie McDonald's jetzt, sondern ich glaube, der hat 3 oder 4 Pizzaläden in Kopenhagen.
Corsa
Pizza, genau. Auch geile Pizza hatten wir am Vorabend. Und dieser Pizzaladen, also einer von denen, lag halt direkt an der Strecke. Hat perfekt gelegen zum Gucken und vor allem an der einzigen Stelle, wo die zweimal vorbeigekommen
Zufall.
Sind.
Zufall. Zufall.
Schön eingekauft.
Frage ich mich, ganz früher La Passione, kurzer Time, wie sagt man dazu? Time.
La Passione ist es eine Pornoreihe.
Nee, die Italiener, die Cycling Couture machen.
Ah, Cycling Couture. Ja, ich dachte, die machen einfach Radklamotten.
Oder Radklamotten. Und ich hatte das mir, ganz früher hatte ich mir das ab und an mal die Hosen davon gekauft, weil die halt sau schlicht und sau clean waren und waren jetzt und
nicht. Die hatten sich erstmal so ein bisschen so budgetmäßig auch.
Genau. Ne? Sind die immer noch?
Ja?
Okay. Sind die immer noch? Die Quali ist gut. Aber was ich damals halt ganz gut fand, du musstest dann halt irgendwie nicht 4.500 Euro für eine Radhose zahlen, so, und weil ist ja doch ein recht teurer Sport. Und die sind ja jetzt auch seit letztem Jahr Movistar-Ausstatter.
Ja.
Letztes Jahr. Und da habe ich mir dann irgendwann, war ich auch am Wochenende, dachte ich, okay, gut, wann ist Panormal und stellt ein Radteam aus? Ich könnte mir aber vorstellen, dass die nicht machen, weil dann verliert es irgendwie so ein bisschen dieses, ich glaube, finanziell könnten die das voll machen, so, dass die mal so ein Team ausstatten, Panormal-mäßig. Ist halt die Frage, wo noch Platz für die anderen Sponsoren ist. aber das würde dann vielleicht so ein bisschen diesen Coolness-Underdog-Charakter könnte verlieren, weil.
Ja, aber es ist.
Aber oder welches Team soll.
Ja, das, also, ja, stimmt, das könnte man überlegen. Welches Team könnte es sein? Ich meine, Rafa hat es ja als erster tatsächlich vorgemacht von den damals jetzt ja auch nicht mehr Upcoming Brands, mit Ineos oder das war's noch Sky, keine Ahnung, ja, irgendwas so. Auf jeden Fall haben die damit angefangen und man muss ja jetzt ehrlich sagen, ne, La Passione hat Movistar, Le Coll hat Bora Hansgrohe, Le Coll auch kleine Brand aus UK. Kann ich mir für, also geil wäre natürlich, wenn Pano mal irgendwas eher Lokales, also könnte ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Uno X oder Colo Quick, halt so ein Conti-Team aus Dänemark, sowas wäre nice. Ich meine mich zu erinnern, dass die Offbike auch schon zu Olympia mit Mats Pedersen und sowas gemacht haben, aber halt nicht als Performance-Wear-Ausstatter, sondern halt so ein bisschen Offbike.
Leisure Street.
Ja, da, ich glaube, da war schon mal irgendwas oder ich habe irgendwas geträumt. Ja. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall auf jeden Fall gut unterwegs und kurzer Hinweis,
ja.
Alle Marken, die wir nennen, bezahlen uns nicht. Aber wir sind auf jeden Fall bereit, dafür bezahlt zu werden.
Ah, guck mal, gerade ein Gratis-Paket bekommen.
Ah, sehr gut, da ist es ja. Super. Weiter im Text, Corsa Pizza, genau, da waren wir.
Genau, ihr wart an der Strecke, Corsa Pizza.
An der Strecke. Ja. Und Hammer, weil die sind so ein, die sind halt einmal über eine Brücke gefahren und dann ein Dreieck und wieder zurück. Das heißt, sie sind halt immer zweimal hin und her. Ne? Das hat mich, ich habe richtig lange gebraucht, weil ich stand halt noch so halb verstrahlt an dieser Strecke. Ich habe richtig lange gebraucht, wo die zuerst langkommen und wo es, also ich wusste immer nicht, ob der Fahrer nochmal zurückkommt oder nicht.
Ist es jetzt Prolog noch oder ist, ach, das ist schon, ist
der? Sind die jetzt ein Team?
Aber Tour de France.
Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann, als ich dann zweimal den Wout van Aert Red Bull Helm gesehen habe, dann da war mir dann klar, okay, so lang geht's und es war geil, es war einfach so gut, wie die ausgerastet sind, wenn die Dänen kamen, ne? Wenn halt irgendwie Mats Pedersen, Magnus Kort und so und vor allem, was ich krass finde, wie krass gehypt Vingegaard ist. Ich dachte, man heißt Vingegaard, er heißt einmal Vingegaard, wie wir Dänen sagen, Vingegaard. Und dann sind die ausgerastet, ey, und ist der Regen.
Sprechchöre.
Ja, Sprechchöre, alles, ey, es war so geile Stimmung. Und ich sag mal, bei Corsa Pizza gibt es nicht nur Pizza, da gibt es auch schön lecker Aperolchen und ein Peroni und so, ne? Das ist schon, aber war die Stimmung gut.
Ja.
Die Stimmung war gut. Trotz Regen, also war richtig asozial fieser Regen. Ja. Das war ekelhaft. Und dann, dann war das Rennen durch. Filippo Ganna hat nicht gewonnen. Und wir sind weitergezogen, weil wir wieder Hunger hatten zum geilen Mexikaner.
Eigentlich müssten wir noch die Story erzählen, die er uns erzählt hat am, wann war das, wann haben wir den denn getroffen? Haben wir den auch am Freitag getroffen?
Welchen denn?
Naja, die Story, dass die zusammen bei der Dingseröffnung gechillt haben und einer von den sportlichen Leitern meinte, der Schweizer von ihr
doch, das war auf dem, Rafa-Event.
Genau.
Das war mega geil. Jonathan Wouters hat einfach knallhart die ganze Zeit, also der hat halt, ne, am Abend vorm Prolog, vor der ersten Etappe, meinte der halt so, weil es war ein Zeitfahren und die haben Bissiger, den übertriebenen Spezialisten, das war so ein bisschen, alle hatten so mehr oder weniger, okay, wird's Filippo Ganna oder wird's Bissiger, und der meinte so, ja, gibt verschiedene Möglichkeiten, aber unser Wunsch ist, dass es regnet, weil der Bissiger bremst nicht und fliegt wie ein Teufel um die Kurven. So. Turns out, er fliegt wirklich um die Kurven, aber halt schön auf die Fresse. Einmal links, einmal rechts, einmal links. Und hat halt, aber der hat trotzdem nur eine Minute verloren. Ne? Der lag zweimal auf dem Boden und hat nur eine Minute verloren. Der hätte, also hätte er sich mal keinen Regen gewünscht, dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen, weil Ganna ist auch nicht besonders gut um die, also der war trotzdem wahnsinnig schnell, aber ist trotzdem jetzt nicht so gut um die Kurven gekommen wie andere. Und vor allem Pogacar schneller als Ganna, das ist halt auch krass.
Ja.
Das ist richtig gestört. Ja, und mit Lampard hat, glaube ich, wahrscheinlich eh keiner gerechnet. Was aber auch egal ist, weil ihr wisst, wie die Tour de France aktuell irgendwie unterwegs ist. Wir sind ja auch nicht der Radsport-Podcast, der euch hier irgendwie Ergebnisse liefern muss, sondern einfach nur Smalltalk.
Genau,
bisschen, Smalltalk. Ein bisschen, einfach ein bisschen plaudern.
Zum Thema Bike, unter anderem.
Unter anderem. Genau, da können wir im Prinzip, wir haben jetzt einfach angefangen, ne? Wir können im Prinzip einfach mal ganz kurz irgendwie sagen, was wir überhaupt machen. Weil, also, man hat es jetzt, glaube ich, schon gehört, im Prinzip ist es, also ich, man kann ja ehrlich sagen, so, wir wollten vor ungefähr einem Jahr anfangen. Ne? Also wir hatten schon sehr viele, eigentlich hätten wir jetzt erste Folge aufgenommen, Termine. Haben uns da noch immer so unsere Notizen gemacht und haben sind mal so die Notizen durchgegangen.
Google Docs,
so, vorbildlich. Google Docs, klar. Ja. Sind jetzt mal durchgegangen, was jetzt noch so übrig ist von den Sachen, die wir eigentlich mal erzählen wollen. Es waren halt immer so irgendwelche Renngeschehen und sowas, die natürlich jetzt völlig outdated sind. Und hatten dann auch so ein Konzept, was wir eigentlich machen wollen an einem Podcast und so. Und ja, letztendlich, ich glaube, man kann es runterbrechen, wir wollen einfach nur einen Lava-Podcast machen mit Radbezug und so ein bisschen unseren Lifestyle, weil ich glaube, das ist auch der Lifestyle von vielen Leuten, dass das Rad einfach eine zentrale Rolle spielt, aber man natürlich auch ein Leben daneben hat, ob Eben. Es jetzt Mucke ist, ob es irgendwie ein bisschen feiern gehen ist, ob es Style ist oder irgendwas. Und das probieren wir jetzt einfach mal hier alles so ein bisschen zu bündeln, ohne euch zu sagen, wer jetzt gerade im Nachwuchs der stärkste Fahrer ist und auf wen ihr das nächste in über 3 Jahren auf der Tour de France wetten solltet. Das ist nicht der richtige Podcast. Wir sagen euch ja nicht, wie ihr besser trainiert. Dafür gibt es andere sehr gute Podcasts. Bei uns gibt es einfach nur Schwätze.
Genau.
Schwätze.
Bisschen babbeln.
Bisschen babbeln, sagt er ja. In Hessen. Genau. Wir stellen uns einfach mal vor. Du bist Julian. Du bist Julian Tetriganti. Die Leute kennen dich aber eigentlich als 8000 Watt.
Genau. 8000 Watt. Das ist ja den ein oder anderen Wattnerinnen ein Begriff. Genau, Julian ist mein Name. Und ja, gut, also wie Bene schon gesagt hat, wir wollten es halt schon seit langem machen. Dann zu den, sagen wir mal, Frühjahrsklassikern oder auch zum Eschborn-Frankfurt 1. Mai hatten wir eigentlich geplant, perfekt, ich bin wieder unten, tak, tak, wir koordinieren das. Naja, ich sag mal so, die Tour hat jetzt angefangen, spontan gestern so, also wenn...
Aber Giro war krass, ne?
Also,
ich habe hier gerade in meinen Notizen Biniam gemeint, ja. Alter, richtig krass.
Ach schon, ja,
das ist schon krass. Aber es ist einfach mal viel zu spät.
Ja, aber gut, es ist, glaube ich, nicht der letzte Giro und auch nicht die letzte Tour.
Nee, wir fangen jetzt gerade erst an.
Also das geht jetzt, also jetzt mit diesem Podcast fängt eigentlich das Geschehen rechts und links vom Radsport erst richtig an, würde ich sagen. Genau, mein Name ist Julien, aka 8000 Watt.
Genau, und du, ich übernehme jetzt einfach mal
ganz kurz.
Übernehmen. Du bist, damit die Leute einfach mal, weil ich glaube, die wissen, dass du 8000 Watt bist und dass du auch mindestens 8000 Watt treten kannst mit deinem Beinchen. aber du bist Schweizer Hesse.
Genau.
Mit einer Schwäche für Äppler und Handkäse.
Yes.
Da kommen wir bestimmt irgendwann noch drauf zurück, weil ich weiß weder, was Äppler ist und was Handkäse. Also doch, Äppler habe ich schon mal gehört, aber Handkäse klingt für mich einfach nur ekelhaft. Ich will es auch nicht wissen, ey. Ich will es auch nicht sehen.
Hatte auch lange, lange Zeit 3 Flaschen Äppler im Kühler.
Für unsere erste Folge?
Genau, für unsere erste Folge, was sich natürlich dann verschoben hat, beziehungsweise dann hatten die Flaschen auch ein Loch. Aber nichtdestotrotz bringe ich da nochmal frischen Stoff. Zum
geil.
Podcast.
Ist geil. Jetzt trinkst du ja gerade ein Rosé mit einem kleinen Schweinchen drauf.
Genau.
Ja, da das Schweinchen passt. ja, dein Background ist aber vor allem so Design und Techno, ne? Das ist, genau. Muss man ja auch einfach mal dazu sagen. Wir sind beide keine aus der Jugend stammenden puren Radsportler, sondern haben durchs Leben einfach zum Rad gefunden. Du bist jetzt aktuell, ja, bist du so krass viel als Bikepacking-Abenteurer und vor allem auch als rasender Reporter irgendwie bei den großen Rennen der Welt unterwegs. Ne, wir haben es jetzt gehört, für Hansgrohe bist du bei der Tour, du warst bei Roubaix, du hast schon für Conti irgendwie bei vielen Rennen Bericht erstattet.
Deutschland-Tour,
stimmt, hast du auch gemacht. Ja, du bist viel direkt in der Szene, im Radsport, aber auch viel in der Community unterwegs. Ich finde ja auch, du bist so einer der OG-Rad-Influencer, auch wenn du es wahrscheinlich nicht so gerne hörst, aber bist du, weil du halt tatsächlich, glaube ich, wahnsinnig viele Leute influenzt und dich nicht so nennst, sondern es ist tatsächlich einfach auch, bist einer, der, ja, der einen Draht zu den Leuten hat und der auch den Leuten so ein bisschen den guten Style auf dem Rad und den guten Lifestyle auch irgendwie näher bringt. Und nicht nur das Verkrampfte immer hier Training da. Deswegen auch 8000 Watt und nicht nur die realistischen Watt.
Richtig. Und immer große Flasche.
Und immer große Flasche.
Genau, das zu mir. Jetzt Bene, zu dir. Also wie gesagt, im März bin ich ja nach Berlin gezogen. Wir kannten uns ja schon davor für über die eine oder andere Ausfahrt und über das eine oder andere Fahrrad, beziehungsweise Fahrradbrand, die wir beide fahren, Standard, hier aus Berlin, German Engineer, ist doch straight, geile Optik, fährt sich geil. Alles Weitere findet ihr auf der Webseite. Oder ihr fragt einfach Maxe oder Bene persönlich. Nee, aber genau, was geht bei dir ab? Also was ist bei dir der Stand der Dinge?
Bei mir ist der Stand, so wie du ein Schweizer Hesse Original bist, bin ich Berliner Original. Ich bin tatsächlich von hier, bin immer hier gewesen. Ich war mal kurz ein halbes Jahr in Hamburg arbeiten, aber ist jetzt nicht so der große Wurf gewesen. Ansonsten bin ich jetzt relativ frisch in Rennrente, wenn man das sagen kann. Ich bin Amateur-Level, also Elite-Level Rennen gefahren. Dann mit Corona gab es keine Rennen mehr. Ich hatte davor schon so nicht mehr so viel, also Rennen fahren war schon cool, Training hatte ich nicht mehr so Bock drauf und vor allem das Nervige ist, wenn du in Berlin wohnst, gibt es einfach kein Rennen in der Nähe, du musst halt übertrieben weit immer fahren und da immer so Wochenende, also wirklich das ganze Wochenende ist immer drauf gegangen. So, wenn ich das bei, keine Ahnung, bei Freunden in Köln oder grundsätzlich NRW oder so in der Pfalz oder so, dann sehe, was bei denen abgeht. So, die fahren halt irgendwie eine halbe Stunde mit dem Rad zum Rennen, fahren wieder nach Hause. Da ist das Rennen immer so ein Bestandteil im Alltag. Und bei uns ist es immer direkt so krass, Wochenende ist vorbei. So, und ja. Da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich meine halbwegs erfolgreiche Amateurkarriere einfach beendet und genieße jetzt wieder das reine Hobby-Dasein. Ich mache jetzt auch Sachen, die Hobbys so machen. So, ich fahre manchmal, so also im Frühjahr bin ich ab und zu mit unrasierten Beinen gefahren. Habe ich gemacht.
Einfach gemacht. Ja, kann man machen. Aber stimmt, jetzt wo du es halt auch ansprichst, weil klar, als wir uns immer hier in Berlin getroffen haben oder eine Runde gefahren sind, da warst du noch im, sagen wir mal, im Racing-Kit vom Team und hier und da das eine oder andere Rennen am Start. Aber ja, da habe ich auch, muss ich auch sagen, größten Respekt an die ganzen Hobbyfahrerinnen und Lizenzfahrer, die dann halt für einen Ring Fleischwurst oder einen Blumenstrauß durch halb Deutschland fahren, um dort den Wettkampf zu bestreiten. Also Respekt, also gar keine Frage. Und halt auch das Zeitmanagement,
das
muss man halt
das,
auch
haben. Das ist halt wirklich das krass, halt ne? Wirklich also vor allem das Ding ist, wenn du Lizenzrennen fährst, ist das Niveau einfach so hoch, dass du richtig viel Zeit investieren musst, um überhaupt mitzufahren. Ja. Und dann bist du halt irgendwo in, keine Ahnung, in irgendeinem Dorf und fährst 80 Runden um die Kirche, holst dir vielleicht die Schinkenprämie ab und dann wirst du vielleicht Zehnter, wenn es gut läuft. Dann wirst du Zehnter. Da kriegst du nichts für und dann fährst du einfach wieder nach Hause.
Ja. Und wenn du Pech hast?
Wenn du Pech hast, faust du dir auf die Fresse und brichst dir Schlüsselbein und dann ist scheiße so.
Oder du gewinnst den Schinken, bist Vegetarier.
So, auch scheiße. Aber Schinken gewinnt keiner, der Vegetarier ist. So. Liebe Grüße an alle Vegetarier. Das Ding ist, dass du da so viel Zeit investieren musst, nicht nur an Training, sondern einfach auch an Reisen und so, dass ist geil auf eine Art, aber es ist halt mit dem Investment ist zu hart. Ja. Also für mich jetzt einfach, und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja. Ich habe alles gesehen.
Ja, gar nichts gesehen. Ich meine, das ist ja auch der kleine Huster, der wird rausgeschnitten. Ich meine, es ist ja auch so was, es hat ja auch was so mit, na, wie sagt man, ich will jetzt nicht sagen, wenn wir älter werden oder so, aber das nimmt halt einfach, das ist halt auch so Phasen im Leben, würde ich glaube ich sagen. Ja. Es gibt ja so Phasen im Leben, wo man dann den Fokus darauf hat, dann hat man den Fokus darauf, dann weiß man, ah okay, ich habe hier nebenher noch das Business am Laufen oder arbeite mich da rein und dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit und irgendwann merkt man, okay gut, man hat oder was ja auch bei dir der Fall ist, du hast ja weiterhin Spaß beim Radfahren. Ja, klar. Und dass es jetzt nicht so ist, so okay, ich habe das auf professioneller Amateur- oder Lizenzbasis gemacht und dann irgendwann denke ich mir so, gut, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, so ich züchte jetzt
Das ist krass, das geht vielen so, ne? Ja, das, also ganz viele, weil du, also muss man schon sagen, so ich habe echt Jahre gehabt, da habe ich wirklich richtig viel Zeit investiert. Ja. So, und das hat für die, das, ne, alles zu seiner Zeit, das hat für die Zeit auch gepasst.
Ja.
Es gibt halt voll viele, die halt so abgefuckt dann sind von dem, die einfach in der Jugend angefangen haben, die dann irgendwie so genervt sind von diesem mit Rennfahren und die dann einfach so diesen Cut machen, einfach so und komplett aufhören mit Radfahren. Mhm. Und dann halt so 3, 4, 5 Jahre später dann so merken, so, ja, nee, es war schon geil. So, die brauchten dann aber einfach mal so eine richtig klare Pause. Das sind dann die, die dann auch richtig hohl drehen auf Partys und so. Die einfach richtig, die plötzlich so ein ganz anderes Ding, so einen ganz völlig anderen Film für sich entwickeln. Und die dann einfach merken, ja, okay, das ist auch geil. Und dann aber halt so zurück, so, ja, aber mit, das mit dem Radfahren und mit Natur und draußen sein. Ich muss ja gar keine Nummer auf dem Rücken haben. So, ich brauche ja gar keine Lizenz. Ich will einfach nur ein bisschen Radfahren. Ja. Und das sind tatsächlich immer die auf so Group Rides immer so die stärksten, weil du halt merkst, okay, die haben das halt mit der Muttermilch aufgenommen, sind jetzt vielleicht einfach irgendwie so 3 Jahre draußen gewesen, aber es ist halt scheißegal, weil die holen sich das sofort alles zurück wieder.
Ja, die haben halt noch den Punch.
Ja, klar, die haben halt wissen, noch den Punch. Die wissen ja auch, wie es geht. Die können einfach so mit Auge fahren, dass die einfach so viel Energie sparen im Gegensatz zu allen anderen, dass es einfach egal ist.
Das, jetzt, wo du es auch ansprichst, wo ich dieses Jahr war ich ja mit Hans Grohe bei Paris-Roubaix.
Grüße,
genau.
Kriegt er jetzt eigentlich auch Geld?
Das wäre geil. War ich eingeladen von Hans Grohe, wie gesagt, bei Paris-Roubaix. Und dort waren wir 2, 3 Tage in Frankreich, unter anderem auch die Paris-Roubaix-Challenge zu machen.
Das ist auch hart, wa?
Und das waren, wir sind 150 Kilometer gefahren von der Originalstrecke. Dort waren, ich glaube, über 50 Hans-Grohe-Mitarbeiter, lokal, Deutschland und international. Die haben ein Fahrrad bekommen oder hatten eins dabei. Ja, und dann sind wir die 150 Kilometer gefetzt.
Die mussten alle, egal, wie fit waren die denn?
Also, es gab...
Waren das Radfahrer
alles? Es waren Radfahrer und Radfahrerinnen und es waren welche dabei, die fahren mal top motiviert am Wochenende. Ja, es gab auch 4 Gruppen, Leistungsgruppen. Dann gab es auch welche, die halt auch mal zum Bäcker fahren, halt mit dem Fahrrad, weil es dann halt angenehmer ist. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin da jede Woche irgendwie ihre 10 Stunden auf dem Rad hat.
Aber ja, alle diese 150
Kilometer? Und wir sind alle diese 150 Kilometer gefahren. Alter. Alle. Es hat sich eine Person zerlegt, noch nicht mal auf dem Pavé. So,
also, schön am Hotel, am Buffet.
Kurz davor, klassischer Schlüsselbeinbruch, aber war auch weiterhin gut gelaunt. Nee, und sonst hatten wir, ich glaube, 2 Platten über die ganze Zeit. Also eigentlich auch nichts bei über 50 Leuten. Und wir sind alle durchgefahren. Ja? Wir sind alle durchgefahren. Krass. Und jetzt komme ich gerade zu dem, was du vorhin gemeint hattest. Ein Mitarbeiter von Hans Grohe, Alex, glaube ich, hieß der. Ich vergesse immer wieder den Namen, aber saukorrekter Dude. Und der war nämlich früher auch sehr, sehr ambitionierter Amateur oder sogar in der Jugendzeit ist der auch Deutschlandkader und so weiter. Von der war auf Zack.
Mhm.
So, ja, und der auch so unser Alter. Und gut, jetzt mit der Arbeit viel zu tun, fährt noch gerne Fahrrad, aber ist jetzt halt auch jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwie seine 6 Stunden auf dem Rad, weil man sonst nichts zu tun hat. So, ja. Und da hat man natürlich auch gemerkt, man da auch so, ich war jetzt auch länger nicht auf dem Fahrrad. Klar, kurz davor, jeder hat sich noch mal 2, 3 Mal auf dem Fahrrad gesetzt, die vielleicht jetzt sonst nicht regelmäßig fahren. Aber da hast du auch gemerkt, die haben ein Fahrverhalten. Die
ja, du siehst ja auch einfach, wie die auf dem Rad sitzen.
Genau, da merkt man das
halt,
dann halt
das
schon.
Das ist halt der krasse Unterschied.
Ja, das ist halt, wenn die...
Egal wie langsam oder schnell die fahren, du siehst es einfach immer daran, wie die auf dem Rad sitzen.
Ja. Nee, aber das gerade zum Thema so früher leistungsmäßig unterwegs zu sein und dann erstmal ein Break oder nicht mehr so im Game und dann kommt das halt auch wieder. Aber End der Geschichte, wir sind alle durchgekommen, war geil, war auch ein Paris-Roubaix, was man sich so nicht gedacht hatte, war, ich glaube, keine Ahnung, 27 Grad oder so.
Ist doch geil.
Ich hatte erstmal die Nase verbrannt und die Lippen. Also nee, aber war cool, sind alle durchgekommen, war geil und ja, das zum Thema, wir fahren gerne Rad.
Ich habe auch noch was zum Thema Paris-Roubaix, weil das einzige Radrennen, was es in Berlin jetzt noch gibt, ist das Traditionsrennen in Lichterfelde, das Lichterfelder Rundstreckenrennen. Und das Lichterfelder Rundstreckenrennen hat mehr Kopfsteinpflaster-Kilometer als Paris-Roubaix.
Ist es das?
Auf einer 1,2 Kilometer Runde, die man dann halt irgendwie 80 Mal fährt, aber halt der Großteil von dieser Runde ist halt Kopfsteinpflaster, ein richtig assiges Kopfsteinpflaster.
Ist es das, was der Max und der Tom Anfang des Jahres gewonnen
haben? Das war die Berliner Meisterschaft letztes Jahr. Das war aber in Brandenburg, also die Meisterschaften waren zusammen und Tom hat Amateur gewonnen und Max hat Elite gewonnen. Und da gibt's den Zeisigberg in Bad Pudelzig hoch und der ist auch richtig assi. Also es ist bergauf und richtig schlimmes Kopfsteinpflaster.
Bergauf in Berlin.
Nee, es war in Brandenburg. Also es geht tatsächlich bergauf und ich bin den mal außerhalb des Rennens gefahren. Es war einfach nur scheiße.
Okay.
So, und die hatten auch noch krasses Mistwetter und ja, haben aber schön Doppelsieg geholt.
Ja, die waren auf Zack.
Das war geil. Ja, nee, aber hier Lichterfelder hat dieses Jahr Nolde von P&S gewonnen. So. Okay. Aber jetzt driften wir wieder hin in den Radsport-Podcast ab.
Ja, dann wären wir schon bei P&S sind.
Genau, Metall, super.
Genau,
super,
Metall, und Dominik, gute Besserung.
Ja. Nee, weißt du was, wir sind nicht nur in den Radsport abgedriftet, sondern wir sind auch plötzlich überhaupt gar nicht mehr in Kopenhagen. Ich war noch gar nicht fertig.
Genau, da waren wir sind einfach am Donnerstag, Freitag stehen geblieben. Freitag.
Ja, genau, weil nach dieser Etappe in der Stadt, der Zeitfahretappe, mit dem ganzen Regen, wo wir einen Kater hatten, war einfach mal am nächsten Tag wieder perfektes Wetter. Zweite Etappe ging in Roskilde los, ein bisschen außerhalb. Und da sind wir halt schön hingefahren. Du nicht, weil, wie gesagt, du hast deinen Trip scheiße geplant und musstest wieder nach Hause fahren. Hattest eh kein Rad. Das goldene Rad hättest du nicht dahin fahren dürfen. Deswegen bin ich mit meiner Truppe und dem vom Rafa organisierten Ride Richtung Roskilde. Oder wie ich sage, Roskilde. Ist geil, wie die alles aussprechen, die ist mega. Auf jeden Fall sind wir rausgefahren, es war geil. Dann standen wir so ungefähr 10 Kilometer nach der Neutralisation. Das heißt, die Gruppe hatte sich schon gebildet. Der neue Nationalstolz Magnus Cort Nielsen war in der Gruppe und danach kam halt das Feld, wie es halt immer ist. Also Leute, wenn ihr noch nie bei der Tour de France wart, ihr müsst da nicht auf einer Überführungsetappe, müsst ihr nicht an der Strecke stehen. So. Stellt euch beim Zeitfahren irgendwo hin, wenn die zweimal vorbeikommen oder halt wirklich am Berg. Aber jetzt da so einfach so im Flachen, das ist ein Spaß von 2 Sekunden.
Ja. Plus Werbekarawane.
Plus Werbekarawane. Die, witzigerweise, die haben nichts rausgeworfen. Ich weiß nicht, ob das ein Corona-Ding, also nicht da, wo wir standen. Ich weiß nicht, ob das ein Corona-Ding ist oder ob wir scheiße standen, ob wir zu früh standen. Auf jeden Fall, die sind da einfach nur so durchgefeuert. Aber vielleicht waren wir zu spät, weil.
Also, soweit ich weiß, ich war mal, wann waren das? 2000.
Ich schwank gerade wirklich, ob wir zu früh da waren oder zu spät.
2017 also, war ich in der Werbekarawane von Haribo, habe ich gesagt, ich will da mitfahren, ich will
das. Bist du auf dem Wagen?
Ja, ich saß sogar oben drin, ich habe gesagt, geil. Ich will unbedingt mal Gummibärchen werfen, geil. Ey, und dann fetzt man da halt mit, keine Ahnung, 160 durch die
Prärie. Ja, wenn da keine Menschen stehen, dann scheppen die nicht einfach durch, ne?
Genau, und dann wird da halt wirklich die. Der gesunde Stuff aus dem Fenster geschmissen. Genau, es gibt ein paar Strecken, wo nichts halt geworfen wird, aber eigentlich, ich weiß nicht, ob die da irgendwie jetzt so einen Deal gemacht haben, wir sind jetzt hier in Kopenhagen, beziehungsweise Dänemark und Save the Planet, kein Plastik oder wie auch immer, ich weiß nicht. Aber normalerweise wird da eigentlich, die sparen da nicht. Also da gehen schon
paar. Also ist wahrscheinlich am Ende einfach so, dass wir die aus irgendeinem Grund einfach verpasst haben. Ja. Ich war einfach gerade kurz pinkeln gewesen, also dieser komische Typ, diese Typen, die dann so da oben drauf sind, also diese riesen Statuen, diese Pappmaschädiger, die sind da wahrscheinlich einfach gerade durchgefahren.
Für die Lyonnais, das ist das Gelbe, gell?
Deswegen. So, auf jeden Fall, wir standen dann da an der Strecke und wir sind dann irgendwie nicht weitergekommen, weil die Strecke schon abgesperrt war und da war so eine Familie, also eine dänische Familie, richtig geil, die uns dann so spontan irgendwie so aufgenommen hat, also wir waren halt 50 Radfahrer oder so. Und die meinte, ja klar, kommt doch alle hier. Die hatten so einen großen Garten, die kommen hier direkt schön Wasserschlauch angemacht, alle Flaschen wieder aufgefüllt und so und durften dann auch von außen an deren Grundstück pinkeln. Auch super nett. Und die waren, das war so geil, die waren alle so in Stimmung. Ne? Wie spät wurde es da gewesen sein? Vielleicht so 2 oder so? Oder? Nee, die sind später losgefahren. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Aber ist ja auch scheißegal. Es war auf jeden Fall noch relativ früh. Die Sonne stand noch sehr hoch. Die hatten alle richtig einen im Kahn. Und die, das war so geil, ey. Da liefen die ganze Zeit so dänische Lieder, die ich natürlich auch nicht kannte. Alle mitgegrölt an der Strecke. Es war so witzig. Und da gibt's halt, habe ich dann rausgefunden, es gibt eine vor vielen Jahren eine dänische Satiregruppe, die sich so der Tour de France angenommen hat. Und die haben ja dieses Team Easy On-Ding gemacht. Das waren also verschiedene Episoden und da gibt es auch einen Song zu. Und die haben das die ganze Zeit gesungen. Also die hatten einfach eine assi-große Box draußen stehen. Geil. Und haben halt dann die ganze Zeit das gepumpt und haben das halt gesungen. Das war so witzig. Also wirklich von dem kleinsten Kind bis zum ältesten Opa haben die halt alle die ganze Zeit diese Mucke gepumpt und gefeiert. Und im Prinzip alles. Nur die standen stundenlang da.
Ja, ja. Das ist
für die 2 Sekunden, die das Feld da vorbeiballert. Ja. Und ich weiß nicht genau, ob man da nicht einfach zwangsweise in so ein Loch fällt, weil dann plötzlich ist es wirklich einfach vorbei.
Ja.
Und da kommt auch keiner. Es kommt halt nicht so eine, es kommt ja auch nicht so eine Nachrückkarawane, die noch mal
ein bisschen Gendarmerie.
So, einfach so schön dann. So eine Cooldown-Karawane, die dann noch so ein bisschen Stimmung macht, aber so ein ganz bisschen nur. So, das ist einfach schlagartig so, denn das letzte Kommissarauto fährt durch. Vorbei. Ja. So, das war's dann.
Ja, ja, und dann löst sich's auf. Und das ist ja das, was ich gehört habe, zum Beispiel beim Giro zum Beispiel, dass die Leute nicht wegen der Werbekarawane an den Straßenrand gehen, was in Frankreich ein sehr großer Grund ist, die Werbekarawane, weil es ja auch was Historisches hat. Es wurden zum Beispiel damals, haben Freunde aus Frankreich uns erzählt, die sind Generation, wie alt sind die jetzt? 75, 78 oder so. Und wo ich den damals erzählt habe, hier, ich arbeite wieder bei der Tour de France, dann meinte ich, ah ja krass, sie hat während der Tour de France das erste Mal Waschmaschinen gesehen. Aber also es war halt
auf so einem Ding,
es war halt the biggest marketing thing überhaupt zu der Zeit, wo Fernsehen gerade mal ein bisschen angefangen hat, noch gar nicht mal. Also die ganzen Live-Übertragungen oder Zusammenfassungen gab es ja erst, glaube ich, erst in den 60ern, 70ern und dann fing das erst so ein bisschen mit dem Live-Coverage an. Aber damals waren halt so the big products, hier, das ist eine Waschmaschine oder so Produkte, wurden da halt gezeigt. So, ja. Und das ist ja halt auch in Frankreich ein Riesending, für die Werbekarawane als Student zu arbeiten. Also es sind super viele Studenten, die sagen, geil, wir machen jetzt hier 4-5 Wochen Halligalli. Es gibt natürlich, man muss sich an gewisse Regeln halten. Also sprich, es gibt ja...
Wenn du auf dem Bus stehst, da oben, musst du den Gurt anlassen. Die stehen ja mit so einem Gurt.
Genau. Und es so gibt halt, früher war das noch nicht erlaubt. Also früher war das noch nicht drin. Und da gibt es halt Stories, haben mir Leute erzählt, die das halt auch als Student damals gemacht haben. Und dann, gut, dann fliegst du da mal aus einer Kurve raus.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Alter.
Weil die sind, denke ich mal, auch nicht abends um 9 ins Bett gegangen. Und dann wurden natürlich die Reglements über die letzten Jahre halt, so...
Strenger,
halt EU-Norm etc. pp., dass die Leute da halt oben angegurtet sind.
Gibt es EU-Norm für Werbekarawanen?
Für Werbekarawanen. Ja, aber pass auf, das ist auch zum Beispiel so mit dem Verhalten. Zum Beispiel, es gibt ja eine Reihenfolge, ja. Ist Haribo als erstes, Crédit Lyonnais oder die Saucisson?
Preisfrage, oder?
Einmal das, aber vor allem, wie sich die verhalten in den Karawanen, weil es gibt halt so gewisse Kodexe, wie du fahren sollst und so weiter. Wenn du zum Beispiel, müssen die Karawanen immer schön eng beieinander sein, bei vielen Menschen machen, weil wenn zu viel Platz dazwischen ist, zwischen dem Haribo-Wagen 1 und Haribo-Wagen 2, in Frankreich, so wie ich das miterlebt habe und was mir auch alle sagen, du schmeißt dein Goodie hin von 0,0003 Cent und die Leute springen auf die Straße, um sich das zu holen.
Werden vom nächsten Wagen gefahren.
Genau, und deswegen muss man immer recht dicht auffahren, dass es nicht so große Spaces und Lücken gibt und so weiter.
Ja gut, das ergibt ja Sinn.
Genau, und wenn die dann Scheiße bauen, also irgendwie keine Ahnung, nicht richtig abbiegen oder wie auch immer, dann kriegen die halt eins auf den Deckel und sagen, okay, pass auf, Haribo zum Beispiel oder diese Saucisson, diese Salami-Dinger so, die da, das ändert sich ja jedes Jahr, aber es gibt ja halt so die Basic-Sponsoren, dann werden die weiter nach hinten, gerückt. So, das ist das, was ich damals halt mitbekommen habe. Aber ja, klar, Werbekarawane.
Also okay, ich war, wann war das? Ich glaube, das war 2013 oder so, war ich mal in Châteauneuf-de-Grasse bei einer Etappe, weil ich war gerade in Frankreich und dachte uns, na gut, das ist irgendwie, war irgendwie eine gute Stunde, 1,5 Stunden von uns weggelegen. Und da gab es einen Anstieg. Also da gab es eine Welle. Ja, aber wo wir dachten, okay, da sind die wahrscheinlich ein bisschen langsamer, sieht man die mal irgendwie ein bisschen mehr. Und da waren wir halt so Vollgas, ne? So von 10 Uhr morgens. Schön in der Sonne. Wir waren zu dritt, wir haben uns alle einen Sonnenstich geholt, wir waren alle richtig fertig.
Schön Liter Ricard weggepumpt.
Aber das Ding war, das Einzige, was da bei dieser Karawane wirklich rausgeworfen, waren halt diese gepunkteten Hüte.
Carrefour.
Ja, diese Carrefour-Bergwertungshüte. Dann halt T-Shirts in den Trikotfarben. Und das war's eigentlich. Ne? Das hat halt nichts, also nicht mal Haribo, was du hier die ganze Zeit schön promotest. Nicht mal Haribo gab's.
Cochonut, das sind die kleinen Salamis, jetzt fallen sie mir wieder ein.
Auch die nicht.
Auch die nicht.
Nein, keine Wurst, nix, gar nichts.
Naja,
2013 war ein wildes Jahr bei in der Karawane, muss man sagen. Vielleicht haben sie alles vorher schon weggesnackt. Ich glaube, das war auch irgendwie so die zweite oder dritte Woche oder so.
Irgendwelche Chips, das wusste ich auch noch. Wann war das? 2019?
Also auch ein ganz, also muss man ja auch ehrlich sagen, das ist ein ganz komischer Vibe, wenn du aus so einem Wagen stehst und einfach so Essen in den Leuten.
Ey, und das Ding ist halt, weißt du, das Ding ist halt, wenn die halt so eine Etappe machen, die machen ja immer diese, wie sagt man da so, ja doch, Überführungsetappe, ja. Wenn die sagen, okay, wir fahren jetzt 243 Kilometer flach von der Normandie nach Mittelfrankreich, wo erstmal nichts passiert, entspannt ist es eher so, das bauen die ja einmal so wegen diesen ganzen Windrichtungen, ja, dass sie sagen, okay, wir fucken jetzt mal das Gesamtklassement ein bisschen ab oder setzen die so unter Druck.
Ja, und auch wichtig, dass B&B Hotels mal in eine Gruppe kommt.
Oder das, genau. Aber dann stellst du, du stehst da oben auf so einem Wagen bei 35 Grad und das nicht nur einen Tag, sondern wenn du Pech hast, halt 4 Wochen oder du knallst halt einfach mal durch die Pyrenäen und durch die Alpen und da kommt erstmal ein Hagelschauer. Ey, Junge, ich sag dir, ey. Also da ist auf jeden Fall am Ende der Tour haben die die Manarische einen, die machen da dann richtig nochmal einen drauf. So, ja.
Das ist wirklich krass. Ja, auf jeden Fall haben wir da die in Roskilde da die Durchfahrt der Tour, der ersten wirklichen Straßenetappe gesehen. Das war schon, es ist wahnsinnig kurz, aber es ist schon eine geile Stimmung, weil du hast halt so, am Anfang kommt halt so ein Auto durch und denkst so, ah, also kommen sie jetzt vielleicht? Nein, auf gar keinen Fall kommen sie jetzt. So, da kommen halt erstmal, also man weiß, dass sie kommen, wenn halt so 8 Motorräder richtig dicht zusammen langkommen und dann weißt du, okay, gleich geht's los. Und dann weißt du aber auch, okay, gleich ist auch wieder vorbei. aber egal, wir sind dann irgendwie noch weiter zum hier Mobile Clubhouse von Rafa. Haben da Käffchen getrunken, haben da irgendwie nochmal eine halbe Stunde geguckt und sind dann zurück nach Kopenhagen. Von Roskilde aus bis nach Kopenhagen fast ausschließlich auf Radwegen. Das sind 40 Kilometer. Das war auch richtig krass. Und dann so langsam in die Stadt, du merkst so, okay, hier kommt urbanes Gebiet und so richtig zack, 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 so mit wirklich die, also keine Ahnung, in Deutschland baut ja keiner Brücken nur für Radfahrer. Die haben so Brücken und Tunnel, also wirklich nur für
diese Radfahrer, das ist gestört.
Das ist richtig, also, das ist richtig
absurd. Und ich meine, die hatten noch nicht geil. Mehr, wie bei uns in Deutschland, bei uns hat es ja erstmal 2 Jahre Pandemie, 3 Jahre gebraucht, dass man so
Pop-Up-Radwege, die auch jetzt irgendwie wieder so halb abgefahren sind.
Vielleicht machen wir da was. Aber lass erstmal 50 Meter machen, dann lassen wir das wieder auf die Vierspurige laufen. Und so. Also keiner fährt auch mit Fahrrad und Kids so, ja. Nee, das haben sie schon gut ausgecheckt da.
Ja, auf jeden Fall, dann waren wir zurück in Kopenhagen, haben uns geduscht, was zu essen gemacht und haben schön noch die letzte Stunde am Fernseher geguckt und das war schon sehr geil. Vor allem halt dieser Mix aus, wir fahren zur Strecke, gucken an der Strecke, gucken dann halt noch so nett in so einer Truppe draußen ein bisschen. Fahren wieder zurück. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie am Ende, hatten wir glaube ich 130 irgendwie auf der Uhr. Dann nach Hause, dann duschen und dann schön entspannt auf der Couch. Beine hoch und das Ende gucken. Das war schon sehr geil. Etappe 3 ist dann kurz zusammengefasst, da waren wir auf dem Rückweg auf der Fähre und haben nicht viel mitgekriegt.
Ja.
Weil Internet auf der Fähre war nicht gut. Vor allem nicht auf der deutschen Seite vom Wasser.
Ja, das ist dann, da ist bestimmt wieder total Zusammenbruch. Ja, nee, aber ich hab das verfolgt am Samstag, wo ihr da unterwegs war, da habe ich gesagt, das war gut. Also vielleicht crush ich einfach die Fahrradtour von meiner Freundin, die mir vor kurzem gesagt hat, ja, die macht jetzt eine Fahrradtour mit ihrer Freundin nach Dänemark. Dann ja geil, ja dann, ja gut zu wissen, ja dann cool, viel Spaß.
Geil.
Ja, nee, fand ich gut. Die Girls müssen ja auch ihr Ding machen. Aber das ist auf jeden Fall auch was, wo ich mir gedacht habe, so ey gut, das könnte man auf jeden Fall mal für so ein Weekender oder so nochmal da hochfahren, weil halt auch einfach die Leute sau sympathisch waren und sehr, sehr gastfreundlich, top Englisch gesprochen
hat.
Und
das hat offen. Halt das
nicht,
war krass.
Und ich hatte das Gefühl, oder ich habe es gemerkt, das war jetzt nicht okay, hier ist Tour de France, wir machen jetzt einen auf cool so, weißt du, und dann fucken wir die Leute wieder ab. So. Nee, die waren halt einfach...
Mega nett, mega hilfsbereit.
Genau,
so nett. Ich hab im Supermarkt was gesucht und also der Supermarkt in Berlin ist so, wenn du Glück hast, guckt die Person hoch, die Mitarbeiterin, Mitarbeiter, die du ansprichst, guckt vielleicht kurz hoch
und sagt,
weiß ich doch nicht. Und ich habe da eine Mitarbeiterin gefragt, ich habe Wasser gesucht, aber ich habe wirklich einfach das beschissene Wasser nicht gefunden. Ich habe die gefragt und ich dachte, sie sagt dann so, ja, hier, da hinten lang, da lang, so. Die ist halt durch den gesamten Supermarkt, wirklich, also die, es hat nur noch gefehlt, dass sie mich an der Hand nimmt. Ne? Ja, ja. Einfach mit mir da durchgegangen und dann hat sie mir das Wasser gezeigt. Das war so einfach ein Regal voller Wasser. Und dann hat sie mir erklärt, welches Wasser welches ist. Ja. Ja? Und ich dachte, okay, das ist richtiger Service hier. Das ist nicht Supermarkt, das ist Service. Ja. Das war einfach nur geil.
Ja, nee, also auch als ich gelandet bin, Mittwochabend, genau, war ich dann in Kopenhagen und dachte, okay, gut. Und ich gucke erstmal auf diesen Ticketautomat und ich denke mir so, ah, fuck, scheiße, ich kann ja gar kein Dänisch, wo muss ich denn jetzt da hin? Okay, 3 Minuten später habe ich gecheckt, so, ah ja, kannst ja auch Englisch auswählen, Französisch,
gut,
Deutsch,
gut, ja.
So, ja, aber dem, dann habe ich schon mal so ein bisschen so Legastheniker-like, City-Symbol, gut, das muss es sein, aber da habe ich auch jemanden gefragt, so, ey, ich brauche hier, und die meinen so, ey, cool, pass auf, ich mach dir das, tak, 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 tak,
ja,
flitz schnell hier runter,
ja, die
2 Minuten kriegst du das noch.
Ja, Mann, die stellen sich dann mit dir an Automaten und die machen das dann für dich, die sagen dann nicht, oh, müsste AB-Bereich hier, sondern die machen dann einfach.
Also das muss ich sagen, das hatten sie echt.
Das haben die denen im Griff.
Okay.
Das nett haben sie, sein, nett sein, das können die.
Das haben sie aufs Ding gemacht. Genau, kurz nochmal zum Freitag. Ihr standet ja im Regen.
Liebe Grüße, 8000 Hertz, euer strukturierter Podcast.
Genau, genau.
Wir standen wirklich im Regen.
Also ja. Ich sag, es ist so wie im Fahrerfeld, gell?
Ja,
mal vorne, mal wieder hinten, dann wieder in der Mitte.
Da sind wir auch wieder bei der Waschmaschine, wie du vorhin meintest.
Genau.
So sieht es nämlich aus.
Genau. Ihr standet im Regen, das war gut. Wir hatten ja
ab und zu mal geschrieben. Stimmt, du hast ja Freitag auch, du wolltest eigentlich noch vorbeikommen, aber du hattest es besser als wir.
Genau. Ich habe Freitag wieder gearbeitet und Freitag, wie du ja vorhin schon meintest, Time Trail Auftakt, großes Blatt.
Richtig großes Blatt, die hatten teilweise 56er drauf.
Ja.
Ja, egal.
Nee, hatten die nicht sogar noch einen? Ah nee, das war wieder in Berlin.
Bullshit, Lampard hatte, glaube ich, so
64?
Ja, 64.
64er, gell? Ja,
da 56 war hatten die heute bei der. Achso, wir nehmen heute auf, was ist heute für ein Tag? Damit ihr das
Mittwoch. Wisst,
heute war die Kopfsteinpflaster-Etappe.
Mittwoch, 5. Etappe, 6. Juli.
So, das ist jetzt gerade hier, wenn ihr das hört. Extrem krasse Etappe heute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch die an. Wir sagen nicht, was passiert ist, aber es war krass.
Genau.
So, okay, zurück zu dem, was du gemacht hast, während ich im Regen stand.
Ich hatte dann gesehen am Freitag, okay, gut, Nachmittag wird es anfangen, ein bisschen zu regnen und hatte mit Ralf Scherzer geschrieben, also der für die Presse bei Bora Hansgrohe zuständig ist. Es gibt immer verschiedene pro Team, je nachdem, welches Rennen halt ist. Mhm. Mit Ralf Scherzer hatte ich irgendwie die Nummer seit ein paar Jahren und war mit dem immer im Kontakt, meinte so, hier, ich bin mit Hansgrohe am Start. Was geht ab bei Nils, Lennart, etc. pp. Ah ja, kommst du rum. Und genau, und da war ich dann halt kurz bevor es angefangen hat zu regnen, nochmal beim Bus, was ja auch durch die Quarantänemaßnahmen alles jetzt so ein bisschen abgeschirmt ist. Oder auch letztes Jahr, obwohl man auch sagen muss, wenn Tour ist, gibt es kein Corona.
Das ist auch krass, ne? Die Fahrer waren da teilweise einfach so wirklich mitten in den Leuten irgendwie. Das war schon komisch.
Ja.
Aber wir mussten zum Beispiel für das Rafa-Event, weil da auch
genau,
Teambetreuer
genau.
waren, mussten wir auch einen Test machen.
Ja, ja.
Was ich ewig nicht gemacht habe. Ich war ein bisschen aufgeregt.
Weil
wir die ganze Zeit da schon irgendwie so in so Gruppen unterwegs waren. Ich war ein bisschen aufgeregt.
Voll,
aber es hat ja geklappt.
Nach Kopenhagen bin, habe ich auch erstmal einen Test gemacht und war da auch der einzige Idiot, glaube ich, der in der Bahn nach Kopenhagen, also beziehungsweise am Flughafen BER, im Flughafen, gut, Flugzeug hatten alle eine Maske an, aber selbst in Kopenhagen bin ich erstmal bis ins Hotel, im Hotel sogar meinte dann
In Kopenhagen gibt's ja auch kein Corona, mit die Leute, die
wirklich, sind schon auf Affenbocken.
Die sind, weißt du, was die sagen? I had the fever last week.
Ist gut.
I had the fever. Ah, okay, also meinst du jetzt, also Corona oder was?
Fever, ja.
Aber die sagen nur noch, I had the fever.
Ist charmant, ja.
Ja. Klingt irgendwie
smart.
Klingt weniger schlimm als Affenpocken und
genau. Co.
Aber okay, aber nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du da gemacht hast. Du hast, weil ich glaube, das interessiert die Leute, dass du mit den world famous German Cyclists Nils Pollitt, Lennart Kemner und hast du noch Interviews gemacht? Hast du
genau, getroffen? Genau, ich habe Interviews gemacht und bei mir läuft es eigentlich dann immer so ab, dass ich entweder habe ich die Nummer von den Jungs und schreibe hier, pass auf, so sieht's aus, hast du Bock? So, ich richte mich da dann immer nach den Fahrern, beziehungsweise nach den Pressesprecher oder Sprecherin. die dann schon mal Bescheid wissen.
Je nachdem. Haben die aber nur vom Team, die haben keine eigenen, die haben nur vom Team.
Vom Team. Und ja, und dann stand ich da am Bus, beziehungsweise in dem Bereich und dann Ralf Denk kam gerade raus und hat mir schon so zugewunken und kam runter.
Teamchef, Teambesitzer und Teamchef.
Genau, General Manager.
General Manager.
Genau, der das Team
Manager.
Aufgebaut hat die letzten, ich glaube, schon die letzten 20 Jahre. Da hat er einen Fahrradladen, Mountainbike-Team gehabt und dann ist das so alles so ins Rollen gekommen.
Jetzt hat er vor allem wirklich, muss man ernst ehrlich sagen, einen völlig unironischen, fantastischen Schnauzer.
Aber das?
Alter, wo hat er den denn her?
Ja, da habe ich doch auch mal ein Video gemacht.
Was, das ist richtig krass. So ein ganz geleckter Geschäftsmann.
Ja.
Und jetzt hat er einfach so richtig stabilen Schnauzer. Ja, ey. Ja. So richtigen Balken. Ey. Ja.
Und der ist halt auch echt, muss ich ganz ehrlich sagen, der kam auch direkt raus und da haben wir immer geschnackt. Ey, wie geht's? Hier, dies, das und so weiter. Und das ist auch bei mir erstmal so, erstmal habe ich Bock, mit den Leuten so zu reden, erstmal so. Manchmal denkt man sich dann, ach fuck, jetzt hätte man eigentlich mal draufhalten können, weil jetzt kommt mehr so real shit mäßig rüber oder so, aber da denke ich mir auch, ich will die Leute jetzt nicht abfacken und so weiter und erstmal fragen so, ey komm, hast du Bock was, ein kleines Interview so auf den 8000 Watt Style zu machen und so weiter. Na, auf jeden Fall habe ich mit dem geschwätzt und der war aber guter Dinge, war entspannt drauf. Der kennt hier aus Berlin von Wahoo war auch noch da, da haben wir direkt zu dritt geschnackt. Dann hatte ich den Jungs Bescheid gegeben, so ich bin da. Dann habe ich mit dem Nils geschwätzt, der war auch locker drauf.
Der ist gut drauf, ist nach der Deutschen, ne?
Ja, also klar, jetzt hier mit seinem Meistertrikot, Slick.
Ja,
du meintest schon so, der Hühne,
ja,
der zeigt den Leuten mal hier Walhalla-Land, wo es lang geht.
Aber ganz ehrlich, also ich finde Nils Pollitt ist auch einfach wieder ein guter deutscher Meister, der ich finde das einfach cool, wie der Rad fährt und deswegen finde ich es das cool, dass der das Trikot auch trägt.
So. Ja, voll.
So, nichts gegen Schachi und so, Berliner Jung, auch alles cool, aber ist halt nicht der Fahrradtyp, den ich gerne präsent sehe, so, also weil er einfach nicht so präsent fährt, klar, immer je nach Rennen, aber einfach so Nils ist da schon eher so mein Style.
Ja, nee, auf jeden Fall, das hat er sich verdient, jetzt, was er die letzten Jahre geleistet hat. Ich habe den Dienst danach eigentlich auch gesagt, so, sag mal, habt ihr hier bei der Deutschen Meisterschaft, habt ihr da irgendwas getürkt? Habt ihr da euch irgendwie die Plätze, du und Lenny, zugeschoben? Ist mir natürlich dann empfallen, okay, Lenny ist ja schon mal in der U23 deutscher Zeitfahrmeister geworden. Ja. So, und da dachte ich ja auch so gut, weil eigentlich so von der, ohne dass ich jetzt hier der große Radsportwissenschaftler bin, aber der Nils mit seinem Gefühl 2,50 Meter, ja, und,
aber Nils war in Tour-Vorbereitungsform und Lenny war schon lange richtig fit.
Genau, und ich glaube, das war es nicht auch sogar so ein bisschen wellig, der Kurs?
Wellig, aber nicht zu krass. Ja. Und muss man wirklich sagen, also Lennart Kemner war einfach echt lange krass fit.
Ja,
gut, und ich meine, irgendwann ist auch gut.
Ja, weil der
muss auch Pause machen.
Ja, genau.
Also,
und trotzdem hier ersten Platz. Naja, auf jeden Fall. Mit den Jungs hatte ich geschwätzt und ein Interview gemacht mit Nils, Marco Haller und Lennart Kemner. Die waren gut drauf. Und dann hat es eigentlich auch angefangen zu regnen. Pingo habe ich noch getroffen, den Fotograf, den kennt vielleicht der eine oder andere aus der Radsportszene.
Viel auf Mallorca unterwegs.
Genau. Ich glaube, wohnt ja sogar auch auf Mallorca.
Mindestens zeitweise.
Und der hat mir auch eine ganz interessante Story erzählt, weil er jetzt endlich, oder was heißt endlich, der ist Teamfotograf für Alpecin. Also für unser Mathieu, gell?
Für unseren Maurice Ballerstedt.
Genau.
Das ist der Privatfotograf von Maurice Ballerstedt.
Genau. Müsste man den Mathieu mal auch fragen, so wie es jetzt denn ist mit Maurice. Wo ist er denn jetzt?
Ja, ich hatte wirklich gehofft, dass du Mathieu van der Poel auch triffst und ihn einfach die ganze Zeit konsequent mit Maurice ansprichst.
Ja, das wäre geil. Auf jeden Fall, er hat sich auch sau gefreut, dass er so im Game ist, weil er ja auch schon lange im Radsport unterwegs ist und da ja auch sehr, sehr professionell arbeitet. Aber er meinte auch, er hat irgendwie, ich will nichts falsch sagen, aber das hatte ich so angehört, wie so 20 Minuten bevor es losgeht mit dem Zeitfahren endlich die Akkreditierung bekommen. Was auch krass ist, weil manchmal ist es echt so schwierig, da die Akkreditierung zu bekommen für Leute selbst, die für das Team arbeiten, mit dem Team arbeiten und so weiter. Und End der Geschichte, war cool. Dann bin ich aber auch zur Location von Hans Krohe gegangen. Die hatten sich nämlich ein Space in der National Royal Library in Kopenhagen.
Wo du dann auch dein goldenes Rad wieder getroffen hast.
Genau, das hatte ich dann morgens nämlich auch durch die Bücherei ganz entspannt gefahren.
Und ihr hattet einen Champagner-Turm, ne?
Genau. Wir hatten zwei
große. Hast du unten ein Glas weggenommen?
Ich habe Kommandoschlauch gemacht. Ja, ich habe gesagt, komm, weg mit den Gläsern, ab in den Eimer. Einfach
schön Tornado gezündet oder einen schönen Champagner-Tornado.
Ich bin gekommen, weil ich habe gesehen, okay, die schenken ein, dann bin ich rausgegangen für die Interviews, weil ich dann immer abcheck von der Base, wo ich dann bin bei der Tour, gucke ich dann immer, okay, wie lange brauche ich zu den Interviewpartnern oder Partnerinnen? Was ist der schnellste Weg? Ja. Weil das ist immer ganz wichtig, dass du weißt, okay, wo sind die Ordner, wo kannst du durch und so. Nicht, dass du denkst, ach gut, hier in einer Viertelstunde auf einmal ist alles gesperrt, was auch der Fall war. Deswegen hatte ich davor gecheckt, okay, du nimmst die Unterführung. Und als ich wiederkam, gab es zum Glück noch ein paar Drinks. Und was das Coole an der Location war, unten drunter ist das Zeitfahren, war die Strecke.
Das habe ich gesehen, weil du in den Fotos, die du mir geschickt hast, ey, das war geil, Alter. Also die sind unter dir durch und vor allem die Menschenmenge hat das ja quasi alles gerahmt. Du hast ja rausgeguckt, da waren nur Menschen und eine Schneise, wo die Zeitfahrer lang
gefahren sind. Und die sind unter uns durchgefahren. War manchmal auch ein bisschen irritierend, weil du hast halt keinen Sound von draußen gehört.
Also auch die Stimmung nicht?
Weil es ist ja komplett eingeglast. Aber gut, wir hatten da, glaube ich, zwei, drei fette Flatscreens, wo es dann übertragen wurde. Wo
man den Ton schön laut machen konnte.
Genau. Nee, aber das war auf jeden Fall eine schöne Location, nices Event. Und du konntest halt dann halt schön sehen, wie die Jungs da unten langfetzen.
Geil.
Und das war so gesagt mein Freitag. Samstag war jetzt vielleicht nicht ganz so spannend wie bei euch auf dem Bike, aber ich bin dann nochmal schnell morgens, mein Flug ging um 13.40 Uhr, hat das Gate geschlossen, ich habe im Hotel nachgefragt, so wie sieht denn das aus, wann müsste ich da spätestens sein, er meinte, fahren Sie hier um 11 los, Sie wissen, was jetzt gerade los ist mit Flughafen etc. Gut, ich hatte nur Handgepäck, war mir nicht losgefahren, ich glaube um kurz nach 11:30 aufs Bike, einmal quer durch Kopenhagen, da reingerast in den Paranormal-Store, hab einen Kaffee getrunken, die so, cool, dass du da bist, wie geht's, dies, das? Ich so, ja gut, alles top, ich muss aber auch gleich wieder weiter.
Oder so
ich suche noch ein kleines Präsent für meine Freundin. Habe ich auch was sehr, sehr Nices gefunden, das sage ich jetzt nicht, weil am Ende...
Hat die Geburtstag?
Nee, aber ich finde es immer ganz sweet. Wenn ich so unterwegs bin oder so, immer was Kleines, Nettes mitzubringen.
Das sollte ich auch machen.
Ja. Deswegen das schreibe
ich auf meine Liste.
Immer auch Bikepacking machen, im besten Falle, weil dann kann man sagen, ja, also es ist jetzt nichts Großes, weil du weißt, Gewicht, Fahrrad. Nee, dann war ich da eigentlich auch gefühlt 20 Minuten, 30 Minuten mit denen geschwätzt, super geiles Sandwich haben die mir gemacht, richtig geil, weil ich meinte, ey Jungs, ich brauche noch was hier, einen Snack oder so, und haben sie mir auch gleich ein Sandwich gemacht.
Stark, ich habe nichts zu essen gekriegt, ey.
Hast du nichts?
Nee,
kann nicht. Also, aber ich habe danach gefragt und auch bezahlt, weißt du, war da wieder ein 50-Euro-Sandwich,
ja, wie es in Dänemark ist. Stimmt, das muss man, wir feiern die ganze Zeit Kopenhagen so krass, aber es ist einfach so absurd teuer, ey. Holst dir einfach mal ein Bier im 7-Eleven und zahlst 10 Euro oder irgendwas. Du gehst einfach mal irgendwie so drei Leute, du gehst in wenn du in Berlin in einen Café gehst mit drei Leuten, sagst du ja hier drei Kaffee und irgendwie drei Teilchen, keine Ahnung was, gut, machst du 15 Euro oder sowas. Und du bist halt in Kopenhagen solide schön bei 40 Euro oder so. Ja, wenn mit drei Kaffee und hier so mit so einem Zimtknoten.
Ne? Ohne Sahne. Aber ist auch nice gestylt, keine Frage, die sind freundlich, sieht gut aus. Aber ja, das habe ich mir auch gefragt, so gerade junge Leute, also die noch jünger sind als wir, die irgendwie Anfang 20 studieren oder so weiter, dachte ich mir auch so, okay, krass, du gehst abends weg, trinkst drei Bier, 30 Euro, zack, alle hopp, Sarul.
Aber es wurde mir erklärt, das ist jetzt, also dieses Wissen habe ich von einer Person, die nicht verifiziert ist, also krasses Halbwissen, aber mir wurde erklärt, dass die Mittelschicht in Dänemark krass groß. Also der Hauptteil ist die Mittelschicht und der Gap zwischen den verschiedenen Gehältern ist halt nicht so groß. Das heißt, du verdienst gar nicht so viel weniger als dein Chef und Leute, die dir quasi unterstehen, verdienen auch nicht so viel weniger als du. Das heißt, die Leute treffen sich in guten Restaurants aus allen Bereichen, weil es sich alle leisten können. So, und das ist halt der ziemlich guter Gedanke an der ganzen Geschichte, dass du halt, klar, die haben die absurd Reichen, die werden auch sehr Arme haben, aber die Mitte ist halt so gefestigt und auch so strukturiert, dass halt alle sich mehr oder weniger das meiste auch irgendwie so leisten können und halt nicht der Gap so krass ist.
Ja.
Das wäre hier sehr absurd, wenn du, ne, du hast die ganz normalen Sachen und dann hast du irgendwelche hochgestochenen Restaurants, wo einfach kein Schwanz hingehen kann.
Ja.
Also das ist da schon, und das merkt man alles, weil da gibt es ja, die Zufriedenheit ist einfach größer. Wenn du halt nicht die ganze Zeit irgendwie mit so einem Neidbauch rumläufst, so, ist halt geiler.
Aber, weil wir ja auch gesagt haben, wir waren ja da und es war richtig geiles Wetter.
Ja.
Aber wie sieht's denn da aus im Herbst und im Frühjahr?
Boah, das muss krass sein. Boah. Nee, da fragt man nicht nach Winter.
Also ich weiß
nicht. Die meinten einfach monatelang minus 5 Grad.
Ja, und dann halt auch dunkel, oder? Entweder haben die Mittsommer, ist der ganze Tag hell, oder
ist
halt
ganz Tag Sonne. Ja, stimmt, bei uns ist irgendwann so um 12 war es dann mal dunkel.
Ja.
Aber Winter willst du da nicht machen, ey. Boah. Julie, wir reden schon richtig lange.
Ja, ich habe auch schon drauf
geredet. Ich hab eigentlich noch, weißt du, was wir machen?
Ja.
Wir machen erstmal einen Deckel drauf, aber eigentlich haben wir noch krass viele andere Themen. Ich würde sagen, wir strukturieren uns fürs nächste Mal ein bisschen mehr. Einfach so.
Ja.
Weil ich habe vor allem noch Musikthemen. Ich habe noch ein paar. Lass mal ganz kurz noch nur Musik. Ich will jetzt nur ganz kurz von dir wissen. Wer ist dein Top-Artist gerade?
Mein Top-Artist
gerade? Wer ist den du gerade, also nicht, wo du sagst, oh wow, das ist hier up and coming und den müsst ihr hören, sondern
nee, ich höre seit einer Woche, anderthalb Wochen ein Album rauf und runter, ist von 2020, Marlon Hofstetter, glaube ich. Ich glaube, der wohnt auch in Berlin, hat mir davon noch nichts gesagt.
Ist der verwandt mit Hugo Hofstetter von Covidis?
Nee. Ich glaube nicht. Also auf jeden Fall, das Album ist, ciao. Ich habe es auch in ein, zwei Reels schon benutzt. Marlon Hofstadt, so rum. Planet Love, Marlon Hofstadt. Also das Album von 2020 sind 7 Tracks, feier ich ab. Es geht geil.
Sind 7 Tracks nicht eigentlich eine EP?
Ja, am Ende ist es eine EP. Also Album ist es, glaube ich, noch nicht.
Nee, also ist ja egal. Aber das, doch, was Ende ist es für ein Genre?
Es ist elektronische Musik, Techno, würde ich sagen. Also es ist Techno und es ist so ein bisschen straightforward. Boah, keine Ahnung, 150 BPM. So fährische Sounds und paar, also geil. Also es ging mir richtig gut rein. Also es ist richtig gute Laune-Musik. Ja, gut produziert, viele Flächen. Also ist jetzt nicht irgend so ein Klingklang, das habe ich mal kurz auf dem Rechner irgendwie mit Fruity Loops gemacht oder so. Schon sehr gut produziert. Genau, das ist so gerade das, wo du mir gesagt hast, was ist so gerade mein Favorite Artist, weil sonst höre ich eigentlich Sets oder halt unseren Francesco Delgada, the Italian Wizard.
Okay, genau. Bei mir ist es nämlich tatsächlich jemand aus deiner Heimat.
Aus meiner Heimat.
Naja, du hast viele Heimat.
Aus
Offenbach.
Offenbach.
Soll ich dir noch sagen, wer es ist?
Also
willst du es raten?
Also, es könnte jetzt Haftbefehl sein?
Nee, zu offensichtlich.
Nee? Gut, hatte ich mir nämlich auch gedacht. Dann, fuck.
Oh, wenn du drauf kommst, wäre richtig geil.
Der hat jetzt auch ein Album rausgebracht vor kurzem.
Oh.
Kommst du auf als Vinyl. Sein Bruder wohnt hier in Berlin. Die sehen beide gleich aus.
Boah, kommst du
wirklich drauf? Oh, fuck, Mann, wenn der das hört, der gibt mir so eine Schelle. Gib mal Fuffi.
Warte mal.
Kommt aus Offenbach. Es wäre auch genau der Genre, den du auch hören würdest.
Ich zeig Julian gerade mein Handy.
Ramo.
Nee.
Sorry.
Ist er nicht. Ist er einfach nicht. Ich höre gerade krass viel.
Ich dachte, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Nee. Aber geiles, gib mal Fuffi, checkt's aus, geile EPs, gut, sehr, sehr guter Producer, macht eigentlich Film, aber top. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, bei mir ist es tatsächlich gerade Ramo, feinster Deutschrap aus Offenbach. Auch, glaube ich, letztes Jahr ein Album rausgebracht, aber ich habe auch einfach so eine, ich mache mal so Playlists und ich habe einfach mir eine 069 Playlist gemacht. Vor allem Ramo, Hafti, Chillo Abdi.
Ja, Chillo Abdi, ne? Mietwagen, Tape, das Neue.
Auch und geil. Alles nur Azad, natürlich, der Boss. Alles dabei. Honey. Honeyball auch immer geil. Ich bin gerade aus irgendeinem Grund voll auf diesem Frankfurt-Offenbach ja. Deutschrap-Film. Ist eigentlich, also eigentlich überhaupt nicht mein Ding, weil ich eigentlich wirklich, also als Berliner immer voll lokal war, so früh, außer früher viel Samy Deluxe auch gehört, aber sonst immer sehr lokal, aber das ist geil. Also gerade jetzt auch mit Liz, die jetzt da auch ja. aus der Ecke kommt, so, das ist schon krass. Liz,
aber gut, Liz ist ja schon mal ein bisschen länger dabei, so, die hat ja, ja, aber
die
hat
jetzt den Durchbruch, ne?
Also ja, das, genau, genau.
Das ist so,
genau.
Das ist, dass sie erstmal wirklich, ja. wirklich präsent ist, ja. so. Klar hat sie vorher schon viele kleinere Sachen, also gerade auch mit Ramo gemacht, so, ja. der war immer schon ein krasser Supporter. Celo bereut es krass, dass er sie nicht gesigned hat, ja. Mit Recht. Aber das ist auf jeden Fall geil. Gebt euch Ramo und Liz auf jeden Fall richtig gute Musik, wenn ihr mal Bock zu ballern habt.
Ja.
Ballern im Sinne von Intervalle natürlich. ansonsten folgt Julian auf Instagram. 8000 Watt. Folgt mir. B. Herzberg. Folgt mir auf Spotify. Hast du einen Spotify-Account, der folgenswert ist?
Alter, hast du gute Playlists? Ey, ich habe eine Playlist, die hat über 4000 Likes.
Nee.
Doch, ich schwör's dir. Seit einem Jahr schreiben mir immer Labels so an und sagen so, ey, würdest du gern das reinbringen und das? Und dann meine ich so, ey, alles schön und gut.
Bist aber du der Typ von diesen This Is Playlists?
Nee. Also ich bin da ganz klassisch aufgestellt mit Full Force voraus, immer große Blatt.
Warte mal, wo ich haben find, wir das? Man findet aber Leute nicht. Ne? Ist ja auch egal. So, das Thema machen wir ein anderes Mal auf. Folgt uns bei Spotify vor allem auch. Sonst kann man mir, glaube ich, nirgendwo
doch, folgen. Doch, also dem Bene könnt ihr auch auf jeden Fall auf Instagram folgen. Der hat fünf schöne Reels der Zusammenfassung
des
Urlaubs.
Ey, stimmt.
Macht der mal, Business-Urlaubs.
Ja, ich habe sechs Reels. Ich habe für jeden, ich hab mir nämlich das vorgenommen und ich habe es tatsächlich durchgezogen, was ich nie gedacht hätte. Ich habe für jeden Tag in Kopenhagen ein Videotagebuch gemacht, ganz klassisch. Ja. Ganz klassisch als Reel auf Instagram. Gebt euch das. B.E. Herzberg, das finde ich... ansonsten machen wir jetzt einfach mal hier einen Deckel drauf.
Genau. Folge kommt online dann im September.
Ja, wir sehen uns im September, Folge 2, dann im Januar. Dafür da wahnsinnig strukturiert. Machen genau. wir so. Julie, es war schön. Und wir trinken jetzt noch was.
Genau, machen wir das.
So, bis dann.
Okay. Tschüss. Ciao, ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip. 8000 Watt auf dem Tag.